Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Nachrichten hatten es gerade aufgegriffen. Die Wirtschaft in der Eurozone ist zum Jahresbeginn, also im ersten Quartal dieses Jahres, deutlich stärker gewachsen als zunächst berechnet, nämlich doppelt so stark wie angenommen. Und konnte in der Vergangenheit oft genug gesagt werden, das liegt an der Wachstumslokomotive Deutschland. Die bringt alle voran. So ist das derzeit gar nicht der Fall. Deutschland wirkt sogar eher bremsend, liegt unter dem Durchschnitt. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem nach China gucken. Wie ist die Lage eine Woche nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen in Shanghai? Und wir stellen eine Studie vor über ostdeutsche Eliten. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Das Wachstum der Weltwirtschaft wird in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen als zuletzt angenommen. Diese Ansicht ist die Weltbank und verwies gestern dabei auf die Folgen der Corona-Pandemie und auf die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Beide Gesichtspunkte spielten heute auch eine Rolle, als die OECD ihren Wirtschaftsausblick vorlegte, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und auch bei neuen Zahlen zur Industrieproduktion im April in Deutschland kamen beide Stichpunkte zur Sprache. Die Konjunktur. Regional und international eine Zusammenfassung von heute veröffentlichten Daten von Mischa Erhardt.
Lieferengpässe durch die Null-Covid-Strategie in China, vor allem aber Russlands Krieg in der Ukraine, führen in der Industriestaatenorganisation OECD zu einem deutlich pessimistischeren Wirtschaftsausblick als noch vor ein paar Monaten. OECD-Generalsekretär Matthias Kormann.
The economic outlook we are presenting to you today is much more pessimistic than some months ago.
So hat die OECD ihre Prognose für die Weltwirtschaft von 4,5 auf 3% in diesem Jahr eingedampft. Im nächsten Jahr soll das Wachstum bei 2,8% statt wie bisher angenommen bei 3,2% liegen. Zudem werde die Inflation hoch bleiben. In den 38 OECD-Staaten werde sie in diesem Jahr fast 9% erreichen.
Let me start by saying that we're all paying the price of Russia's aggression against Ukraine.
Wir alle werden den Preis zahlen für Russlands Aggression in der Ukraine, unterstrich Lawrence Boone, die Chefvolkswirtin der OECD. In erster Linie beträfe der Krieg natürlich die UkrainerInnen. Er sei aber auch ein großer Schock für die Weltwirtschaft und werde den Wohlstand nach unten und die Inflation in die Höhe treiben. In Europa werde die Inflation bei rund 7% in diesem Jahr liegen. Ein kleiner Lichtblick in dieser Gemengelage kam heute von konjunktureller Seite. So ist das europäische Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal mit 0,6% doppelt so stark gewachsen wie zunächst angenommen. Und auch die Industrieproduktion hierzulande hat nach einem Dämpfer im März im April zugelegt. Zum Aufatmen aber sei es noch zu früh, meint Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING.
Die Industrie in Deutschland hat jetzt im April zum Glück etwas stabilisiert, aber das ist noch kein Grund zum tiefen Durchatmen. Die Aufträge schrumpfen aktuell, Lieferkettenprobleme sind immer noch nicht gelöst und es sieht alles danach aus, als ob die deutsche Industrie weiterhin nicht vor Jahresende auf das Niveau von vor der Pandemie zurückkehren wird.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, vor allem steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel, treffen dabei vor allem ärmere Teile der Bevölkerung, hierzulande wie auch global. Denn ärmere Menschen geben einen höheren Teil ihres Budgets für Nahrungsmittel und Energie aus. Der Krieg sende daher Schockwellen, vor allem in Staaten Afrikas und des Nahen Ostens, wie den Libanon, Ägypten, Tunesien oder den Jemen, unterstreicht Lawrence Boone.
The war is really sending shockwaves all the way to Africa and the Middle East. From Lebanon to Egypt, Tunisia or Yemen.
Daher sei ein Kraftakt der Industriestaatengemeinschaft nötig, um Hungersnöte zu verhindern.
The answer is for advanced economies to increase food aid and deliver food to the countries that need it at a reasonable price.
Fortgeschrittene Volkswirtschaften müssten ihre Nahrungsmittelhilfe also erhöhen und Nahrungsmittel zu einem vernünftigen Preis an Länder liefern, die sie benötigen, so Lawrence Boone. Und sie bestehe darauf, dass Fehler der Vergangenheit wie bei der Impfstoffverteilung sich nicht wiederholen dürften, als es nicht genug Kooperation zwischen den fortgeschrittenen Ländern gab, um anderen Ländern mit niedrigem Einkommen zu helfen.
I would really like to insist here that we cannot repeat the flaws of the vaccine distribution when we did not cooperate enough to help low-income countries.
Lawrence Boone, die Chefvolkswirtin der OECD, im Beitrag von Mischa Erhardt mit einem Blick auf die nationale und internationale Konjunktur. Und wie kommen diese Daten bei den Anlegern an der Börse an? Mit dieser Frage kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett. Für uns beobachtet von Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Wehrle, spielen diese Daten überhaupt eine Rolle an der Börse?
Sie kommen ja nicht unerwartet. Viele Anleger schauen heute eher nach vorne. Morgen entscheidet die Europäische Zentralbank über ihren künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik. Angesichts der hohen Inflation in der Eurozone wird damit gerechnet, dass die Notenbanker eine Zinsanhebung in Aussicht stellen. Steigen die Zinsen, dann wird das für Unternehmen teurer, sich Geld zu leihen, zu investieren. Das wiederum kann sich dann dämpfend auf die weitere wirtschaftliche Erholung und Entwicklung auswirken. Der DAX heute anfänglich noch im Plus, steht jetzt fast ein 0,5% im Minus bei 14.485 Punkten. Wie es um die Konjunktur bestellt ist, das ist auch großes Thema in Japan. Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal geschrumpft, weniger immerhin als erwartet. Was denn die Gründe sind, habe ich kurz vor der Sendung Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock gefragt. Und hier ist seine Antwort.
Ja, die Gründe sind darin zu sehen, dass die japanische Wirtschaft geöffnet wurde nach den Lockdowns bedingt durch Covid. Und im März hat da die Aktivität vor allen Dingen von Seiten der Konsumenten noch mal erheblich zugelegt. Das hatten viele Schätzer nicht auf dem Schirm und deshalb sind die Ergebnisse etwas besser ausgefallen als erwartet.
Japan war in den 1980er Jahren mal ganz vorne, als es um die wirtschaftliche und um die technologische Vorherrschaft ging. Das ist lange her. Wo liegen denn heute die Stärken der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt?
Ja, die Stärken liegen nach wie vor auf einem wirklich hohen und sehr effizienten ökonomischen Output, auch im industriellen Bereich nach wie vor. Japan ist ja auch eine sehr erfolgreiche Exportnation, auch im Bereich der Technologie. Es werden auch nach wie vor sehr hochwertige Fahrzeuge zum Beispiel aus Japan exportiert. Beispielsweise auch bei den Hybridfahrzeugen war Japan jahrelang Weltmarktführer. Da holen jetzt andere Länder erst auf, inklusive auch Deutschland. Und Japan schafft es auch nach wie vor sehr gut, ein wohlhabendes Land zu bleiben, trotz der Gegenwinde, die sich ergeben. Vor allen Dingen eben auch aus der demografischen Entwicklung.
Japan, ein rohstoffarmes Land. Die Bevölkerung schrumpft, sie wird immer älter. Das sind schwierige äußere Rahmenbedingungen. Wie geht man damit um?
Man verlässt sich tatsächlich auf die von Ihnen angesprochene technologische Führerschaft und die hohe Innovationskraft auch der Wirtschaft, indem beispielsweise auch sehr viel durch Roboter ersetzt wird im Bereich der Industrie, aber auch im Bereich der Dienstleistungen interessanterweise. Und man versucht praktisch damit produktiver zu werden. Es ist ja so, wenn die Bevölkerung schrumpft und jeder produziert nach wie vor gleich viel, dann wird auch der gesamte Output schrumpfen. Und um das zu kompensieren, muss praktisch der Output pro Beschäftigten zunehmen. Und das schafft man durch verstärkten technologischen Einsatz. Das ist einer der Bereiche, in denen Japan das nach wie vor ganz gut macht.
Seit Jahren ringen die USA und China um die Vorherrschaft in der Welt. Wir Europäer sind mittendrin. Welche Rolle spielt Japan denn in diesem Ringen?
Ja, Japan ist ein ganz wichtiger Faktor, sowohl ökonomisch als auch strategisch, weil es sind 125 Millionen Menschen mit einem sehr hohen Lebensstandard und einem gut gerüsteten militärischen Apparat. Und wenn man sich mal die Dominanzansprüche gerade Chinas in der Region anschaut, und die Befürchtungen, die vor allen Dingen auch der Westen, allen voran die Vereinigten Staaten damit haben, dann ist natürlich Japan ein ganz wichtiger Partner in der Region, wenn es darum geht, eventuelle chinesische Ambitionen etwas einzudämmen.
Die Rahmenbedingungen bleiben schwierig. Die Inflation in Japan ist hoch. Die japanische Notenbank bleibt bei ihrer lockeren Geldpolitik. Ja, wie kommt Japan wieder auf die Füße? Wie kann es nach vorne gehen?
Ja, Inflation hoch, muss man ja so ein bisschen schmunzeln. Ne? Die Inflation ist im April jetzt gerade mal über die 2%-Marke geklettert. Wenn man das mit der Inflation hierzulande vergleicht, ist das ja mild, was dort stattfindet. Natürlich ist das jetzt oberhalb des Ziels auch der japanischen Notenbank. Die hat jetzt erstmal gesagt, die Geldpolitik soll weiter sehr großzügig bleiben, um natürlich auch jetzt den Neustart der Wirtschaft aus der Covid-Pandemie heraus nicht zu gefährden. Insofern wird Japan weiter alles tun, was zunächst mal in der Binnenwirtschaft hilft, also die Geldpolitik weiter großzügig halten und auch die Fiskalpolitik eher unterstützend, aber natürlich dann auch mit dem Exportanteil, den die Volkswirtschaft hat, über eine Erholung der Weltwirtschaft praktisch automatisch weiter mitwachsen. Das scheint im Moment die Strategie der japanischen Entscheidungsträger zu sein.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, soweit also eine Einschätzung zur Wirtschaftslage in Japan. Immerhin vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Stichwort EZB fiel bereits. Die Spekulation auf das Ergebnis der Sitzung morgen hat die Frau Werle zu nennenswerten Bewegungen beim Euro geführt.
Gut, welche Maßnahmen die Europäische Zentralbank ergreift, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, das ist das eine. Das andere ist ja, dass es heute durchaus erfreuliche Nachrichten von Konjunkturseite gab. Wir haben es gehört, in einigen Euro-Ländern, da war das Wirtschaftswachstum wirklich deutlich im Plus. Das wird als ein positives Signal interpretiert. Der Euro ist daraufhin gestiegen. Er kostet aktuell 1,0735 $.
Und was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist gestiegen von 1,18 auf 1,2%. Und die Feinunze Gold auch etwas teurer. Sie kostet jetzt 1.850,45 $.
Und weil immer alle auf die Mineralölkonzerne schimpfen, weil die Steuersenkung des Staates nicht weitergeben an die Kunden, können die das vielleicht gar nicht, weil der Ölpreis exorbitant steigt?
Er bleibt auf hohem Niveau. Das Fass amerikanische Leichtöl kostet aktuell 118,24 $. Ja, wenn sich in China die angespannte Corona-Lage etwas verbessert, wenn Lockdowns dort aufgehoben werden, dann dürfte sich das positiv auf den Welthandel und auf die weltweite Produktion auswirken. Wenn wieder mehr produziert wird, wird auch wieder mehr transportiert. Das heißt also, man braucht auch wieder mehr Öl und das treibt die Preise nach oben, beziehungsweise das hält die Preise auf hohem Niveau.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Was tut sich eigentlich bei den Autowerten angesichts der Klimapläne der EU?
Die sind deutlich im Plus, steigen bis 1,4% heute.
Und die Bank Credit Suisse rechnet auch im zweiten Quartal mit einem Verlust, wie das Geldhaus heute mitteilte. Fährt da was von dieser Warnung ab auf die Branche in Deutschland?
Das kann man sagen. Aktien der Deutschen Bank sind große Verlierer im DAX. Sie verlieren fast 2%. Und auch Commerzbank-Papiere werden verkauft.
Der fränkische Lkw-Zulieferer SAF Holland will zukaufen, expandieren. Wie reagieren die Anleger?
Die freuen sich drüber. Die Aktien sind fast 6% im Minus. Der Nutzfahrzeugzulieferer wollte bereits vor 6 Jahren den schwedischen Bremsenhersteller übernehmen. Jetzt also ein neuer Anlauf. Die Hoffnung, dadurch könnte es Synergien geben.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und nachdem wir eben schon auf Japan eingegangen sind, wollen wir jetzt noch nach China gucken, den wichtigsten Handelspartner Deutschlands, was Ein- und Ausfuhren betrifft. Etwa 2 Monate war die für die chinesische Gesamtwirtschaft wichtige Finanz- und Hafenmetropole Shanghai in einem strikten Lockdown, was sich auch international auswirkte. Die meisten Unternehmen in der Region konnten in dieser Zeit nicht produzieren. Alle Geschäfte waren geschlossen. Seit einer Woche aber wurden die Corona-Auflagen in Shanghai gelockert. Was tut sich in der Stadt nach dieser einen Woche und was bedeutet das unter anderem für den Handel mit Deutschland? Aus Shanghai berichtet Eva Lambi-Schmidt.
Endlich wieder Jianbing, chinesische Pfannkuchen verkaufen. Auf diesen Moment hat diese Verkäuferin im Lockdown 2 Monate lang hingefiebert. Ihren Namen und die Namen anderer Shanghaier Geschäftsleute lassen wir aus Schutzgründen weg. Doch eine Woche nach den Lockerungen ist sie ernüchtert. Das Geschäft läuft schlecht. Es gibt fast keine Kunden. Viele Leute, die in den Büros arbeiten und sich normalerweise auf dem Weg oder in der Mittagspause etwas kaufen, sind noch nicht zurück. Der 2-monatige Lockdown in Shanghai hat der Pfannkuchenverkäuferin alle Einnahmen genommen. Shanghai, die Großstadt, war ihre Hoffnung gewesen, als sie herkam, und daran will sie festhalten. Sie hat es aus der Landwirtschaft in die Stadt geschafft. In China ist das ein Zeichen des Aufstiegs. Ihr Geschäft will sie auf keinen Fall verlieren. Was sollen wir tun? Das Leben geht weiter. Es gibt für uns keine Alternative. Zurück aufs Land wollen wir nicht. Wie sie hat es einige in Shanghai getroffen. Alle Geschäfte, gar Supermärkte, waren während des Lockdowns geschlossen. Viele Geschäftsleute sagen, 3 oder 4 Monate ohne Einnahmen wären das absolute Limit gewesen. Danach hätten wohl viele die Rollläden nicht mehr hochfahren können. Trotzdem ist fraglich, wie viele Geschäfte tatsächlich den strikten Lockdown in der größten und modernsten Stadt Chinas überlebt haben. Viele Geschäfte werden schließen, weil sie die Miete oder die Rechnungen nicht mehr bezahlen können, meint dieser Friseur. Viele hätten ihre Mitarbeiter verloren, vor allem jüngere Mitarbeiter seien enttäuscht nach dem Lockdown und würden größere Städte verlassen. Die Lockdowns in der Finanz- und Hafenmetropole Shanghai und in anderen chinesischen Städten haben die chinesische Wirtschaft stark belastet. Die Industrieproduktion ist gesunken, der Konsum zurückgegangen, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Wang Dan ist Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai und beobachtet die Entwicklungen der chinesischen Wirtschaft genau. Sie zeigt sich besonders besorgt darüber, dass Top-Talente aus den Bereichen der IT und der Finanzindustrie aus Shanghai abwandern. Des Weiteren glaubt sie nicht, dass die derzeitigen Wirtschaftsmaßnahmen der Regierung ausreichen werden, um das selbstgesetzte Ziel der Staats- und Parteiführung von 5,5% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zu halten. Die meisten Maßnahmen zielen darauf ab, den Unternehmen Liquidität zu verschaffen und Steuern und Abgaben zu senken, um sie über diese äußerst schwierige Zeit hinwegzubringen. Aber die endgültige Lösung muss auf der Nachfrageseite liegen. Derzeit haben die Verbraucher und die Investoren in China nicht das nötige Finanzpolster, um die für das hohe Wachstum erforderlichen Ausgaben tätigen zu können. Auch deutsche Unternehmen, die in China tätig sind, sind stark getroffen. Die meisten durften während des Lockdowns gar nicht produzieren. Auch jetzt, eine Woche nach den Lockerungen in Shanghai, könne von Normalität nicht die Rede sein, meint Jens Hildebrand von der Deutschen Auslandshandelskammer in China.
In den Büros sind Mitarbeiter zu 50% teilweise anwesend. Und die Unternehmen agieren noch vorsichtig, weil es immer noch Befürchtungen gibt, dass es weitere Lockdowns geben könnte.
Tatsächlich gab es in den Tagen nach der Öffnung Shanghais wieder Abriegelungen einzelner Wohngebäude und Wohnblocks, weil weitere Fälle entdeckt worden sind oder weil es Verdachtsfälle gab. Nach Angaben der Deutschen Auslandshandelskammer in China arbeiten viele Unternehmen immer noch in einem geschlossenen Kreislauf. Das bedeutet, dass immer noch Mitarbeiter in den Fabriken arbeiten, essen und schlafen. Das gilt auch für den Hafen in Shanghai, den größten Containerhafen der Welt. Dort wird der Deutschen Auslandshandelskammer zufolge wieder nahezu mit voller Kapazität gearbeitet. Das heißt, Schiffe können wieder wie vor dem Lockdown abgefertigt werden. Durch den Stau der Containerschiffe komme es aber immer noch zu einer Verzögerung von etwa einer Woche.
In der Regel dauert es Wochen bis Monate, um gestörte Lieferketten wieder in Funktion zu bringen. Und ich glaube, das ist im Moment die Aussicht, die auch den deutschen Unternehmen im Großraum Shanghai vor sich sehen.
Jens Hildebrand von der Deutschen AHK in China im Beitrag von Eva Lambi-Schmidt über die Wirtschaftslage in Shanghai und China nach der Lockerung der Corona-Auflagen. Das Ostdeutsche Wirtschaftsforum ist eine noch relativ neue Veranstaltung. Es gibt sie seit 2016. Es geht dabei, wie der Name schon nahelegt, um die Interessen speziell der Unternehmen in Ostdeutschland, um den Strukturwandel dort oder auch die Industrieansiedlungen. In der nächsten Woche findet das diesjährige Treffen statt, das sich als Davos des Ostens versteht. Und heute im Vorfeld wurde eine Studie veröffentlicht über ostdeutsche Eliten. Wie stark sind Ostdeutsche in Führungspositionen vertreten, auch in ostdeutschen Unternehmen zum Beispiel? Für uns hat sich das Markus Wolf angeschaut, den ich jetzt in Berlin in unserem Hauptstadtstudio begrüße. Herr Wolf, was ergab denn die Studie?
Ja, die Studie ist überschrieben mit der lange Weg nach oben und das ist auch so ziemlich der Hauptbefund. Es dauert sehr lange, bis sich Ostdeutsche in Führungspositionen durchsetzen und die Studie hat sich da konkret 5 Bereiche angeschaut: Medien, Justiz, Politik, Wissenschaft und Unternehmen. Und sieht eben, dass ein Nachrücken von Ostdeutschen bzw. ein Anstieg der Anteile in vielen der untersuchten Bereiche nicht stattfindet. Das sagt zumindest der Co-Autor Michael Schönherr. Auf der Bundesebene gibt es ja eigentlich einen Anteil von 17% von Ostdeutschen, also an der Gesamtbevölkerung. Und bei den Eliten ist der Anteil jetzt gestiegen von 2% auf 3,5%. Und das ist ja nicht nur ein Problem sozusagen bei Ostdeutschen, wir sehen es ja auch bei anderen Diversitätsgesichtspunkten. Und Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der hat jetzt bei der Veröffentlichung der Studie gesagt, so geht es nicht. Und er denkt auch, dass das schädlich für das gesamte Land ist.
Das ist ungesund für eine Marktwirtschaft, das ist auch ungesund für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn wir 17% der Bevölkerung quasi in den Spitzenpositionen nicht wiederfinden, finden sich deren Lebenssichten, Lebenswelten und auch in Teilen ihrer Sprache auch nicht wieder.
Soweit Carsten Schneider. Was, Herr Wolf, wurde als Begründung für diesen Zustand angegeben? Wie kommt es zu dieser Lage?
Ja, bei der Veröffentlichung der Studie jetzt war das als Begründung vor allen Dingen die Rekrutierung durch Ähnlichkeit. Also in den 90er Jahren gab es ja einen großen Elitentransfer von West nach Ost. Das hat ja vor ein paar Jahren auch der Soziologe Steffen Mau in einem Buch beschrieben. Lütten Klein hieß das. Gar nicht so viel wurde gesagt über Deindustrialisierung Ostdeutschlands im Zuge der Währungsreform, aber eben mehr über so diesen Faktor Vitamin B und darüber, dass es eben wenig Kapital, wenig Vermögen gab in ostdeutschen Familien, aber eben auch wenig Kontakte zu Eliten. Und eine Leiterin einer Unternehmensberatung aus Ostdeutschland war auch mit bei der Studienveröffentlichung und die sagte zu dem Punkt Folgendes.
Von den Besetzungsprozessen, die wir beobachten, sehen wir eine Tendenz dazu, dass sich Netzwerke selbst verstärken. Je größer die Unternehmen, je höher man in den Unternehmensetagen kommt, umso weniger rational und gesteuert sind diese Prozesse, sondern umso stärker zählen tatsächlich Netzwerke in der Besetzung. Das sogenannte Thomas-Prinzip, Thomas stellt Thomas ein, weil Thomas sagt, dass Thomas funktioniert.
Konstanze Buchheim war das.
Ja, das Thomas-Prinzip. Und natürlich steht die Frage im Raum, wie lässt sich das ändern? Gab es dazu Vorschläge oder wurde nur auf die Ist-Situation geguckt?
Ja, es ist schon viel auf die Ist-Situation geguckt worden. Es war sozusagen primär eine Diagnose. Allerdings arbeitet die Bundesregierung ja an einer Integrationsstrategie, die sozusagen auch breiter ist, als nur sozusagen das Phänomen Ostdeutsche in den Blick zu nehmen. Und Carsten Schneider, hat man schon gesehen, der hat eine bestimmte Agenda und der will sozusagen auch dieses Thema weiter setzen. Und da sieht man, dass Leute sich für die nächsten Jahre auf jeden Fall was vorgenommen haben.
Markus Wolf über eine Studie über Ostdeutsche in Führungspositionen im Vorfeld des Ostdeutschen Wirtschaftsforums, wo auch dieses Thema sicherlich zur Sprache kommen wird. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau, also dem Blick in die Wirtschaftskommentare der Zeitungen. Weil die Steigerung der Benzinpreise offenbar vor allem in den Kassen der Mineralölkonzerne landet, gibt es Forderungen nach der Einführung einer Übergewinnsteuer.
Keine gute Idee, findet das Handelsblatt. Auch wenn Autofahrer an der Zapfsäule mittelprächtige Wutanfälle erleiden, wenn sie daran denken, dass jeder für sie schmerzhafte Extra-Euro bei BP, Shell und Co. die Kassen klingeln lässt, der Vorschlag hat zu viele Tücken, als dass er umgesetzt werden sollte. Die Abgrenzungsschwierigkeiten sind viel zu groß. Eine Sondersteuer droht zu steuerlicher Ungleichbehandlung und sogar Willkür zu führen. Auch die negative Signalwirkung für den Standort ist nicht zu unterschätzen. Schon jetzt sind die Unternehmenssteuern in Deutschland mit die höchsten weltweit. Der Südkurier aus Konstanz sieht es so. Ganz so abwegig, wie die FDP jetzt tut, ist die Idee einer stärkeren Besteuerung von Krisen- und Kriegsgewinnern daher nicht. Trotzdem lassen sich die Einwände von Wirtschaftsexperten nicht ohne weiteres vom Tisch wischen. Wenn die Ampelkoalition verhindern will, dass Steuermilliarden in den falschen Taschen landen, muss sie nicht am Steuerrecht feilen, sondern damit aufhören, Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Zum Beispiel mit dem Tankrabatt. Je schneller er gestoppt wird, desto besser. Die Pforzheimer Zeitung schreibt, es scheint, als wollten Befürworter der Steuer von eigenen Versäumnissen ablenken. Weil es nicht gelungen ist, die Bürger beim Tanken zu entlasten, ohne dass Konzerne ihren Reibach machen können. Trotzdem geht die FDP mit ihrer Ablehnung ein Risiko ein, denn der Eindruck entsteht, dass sie wieder einmal auf der falschen Seite steht. Innerhalb der Ampel werden die Liberalen immer mehr zur Opposition in der Koalition, zu den Neinsagern. Was zeigt, der Traum von dem großen harmonischen Fortschrittsbündnis ist ziemlich ausgeträumt. In der Europäischen Union soll es ab Herbst 2024 einheitliche Ladekabel für Smartphones geben. Das ist vor allem ein Gewinn für die Umwelt, meint der nordbayerische Kurier aus Bayreuth. Rund 1000 Tonnen Elektroschrott könnten jährlich eingespart werden, betont die EU-Kommission. Die neue Richtlinie verringert den ökologischen Irrsinn zumindest um ein Stück. dass damit mögliche Innovationen ausgebremst werden, ist in puncto Ladekabel ein vorgeschobenes Argument. Zu gering sind die Unterschiede. Wahre Innovation findet in den Handys selbst statt. Für die EU ist das Einheitskabel ein Erfolg.
Und mit dieser Ansicht über einen ökologischen Irrsinn, der verringert wurde, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die BUGA 2025, die Bundesgartenschau, die in Rostock geplant ist, beziehungsweise war, so wie es derzeit zumindest aussieht. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.